Da war er in der Trainingsgruppe dabei mit 100 Kilometern und Frank trainiert quasi seitdem er 15 ist bei ihm. Das ist halt, was du sagst, langer Aufbau, Umfang verkraften. Es haben nicht alle Athleten das verkraftet. Also es gab auch viele in der Trainingsgruppe, die das nicht durchgestanden haben oder nicht durch, also einfach körperlich. Und das sind halt jetzt 15, 17 Jahre Training mit hohem Umfang, wo der Körper das jetzt einfach gewohnt ist.
Ein herzliches Aloha nach Südafrika. Ich habe zugeschaltet in voller Blüte unseren Markus Herbst. Kalle, wie geht's dir da unten?
Ja, mittlerweile ganz gut. Also das Klima ist hier nochmal ein bisschen anders. Also klar, ich komme jetzt aus Namibia und da war es schon warm und trocken. Hier ist es jetzt warm und feucht. Also einfach ein bisschen andere Bedingungen. Die Höhe hat sich ausgezahlt. Wir nehmen ja heute auf einem Dienstag auf. Müdigkeit ist jetzt so weit es geht noch ein bisschen drin, aber ich würde sagen, ich bin zu 80, 85% wieder erholt. Und morgen am Mittwoch geht's los in die finalen 16 Tage.
Oh, jetzt kommt's. Das dicke Ende. Also für alle, die es quasi jetzt zum ersten Mal hören, du warst 3 Wochen in der Höhe, ne, in Namibia. Bist jetzt seit 3, 4 Tagen unten, mehr oder weniger auf Sea Level. Und bist gerade in einer kurzen Zwischenphase, man könnte sagen, so ein paar Entlastungstage, obwohl das auf deinem Strava trotzdem voll aussieht mit allen 3 Disziplinen, aber nicht mehr alles 3 am Tag. Ne? Wie machst du das jetzt, die Zwischentage? Wie ruhig sind denn ruhige Tage bei dir?
Na, wir hatten jetzt quasi 5 Tage und die wir jetzt quasi entspannt machen und jeweils mit 2 Einheiten, außer an dem Reisetag aus Namibia. Da war jetzt nur ein längerer Lauf früh morgens. Und dann ist natürlich, ne, also klar ist das nur ein 2-Stunden-Flug. Aber man muss natürlich dann Namibia zum Flughafen den Leihwagen abgeben. Dann kommt man in Südafrika an, dann wieder einen neuen Leihwagen holen und so weiter. Das zieht sich alles so ein bisschen in die Länge und dann abends irgendwie auf Kampf noch eine neue Einheit zu machen und so. Das haben wir nicht gemacht. An dem Tag nur eine Einheit. Und ich muss aber sagen, dass ich eigentlich schon relativ froh bin, jetzt ja schon 2, 3 Tage hier zu sein, einfach um, wenn jetzt intensive Einheiten anstehen, die Umgebung ein bisschen zu kennen und dann einfach gleich loslegen zu können. Und ja, nicht irgendwie aus dem Flughafen raus gleich die erste intensive Einheit auf Null. Was interessant war, ist, erster Tag nach Höhe war richtig Premium. Zweiter war absolute Katastrophe. Und dritter ist wieder gut. Also habe ich ganz gute Erkenntnisse auch für mich gewonnen. Also meist hatte ich ja immer jetzt mal einen Wettkampf, einen dritten oder einen vierten Tag. Das würde ich auch so weiterbehalten. Aber einen zweiten Tag, ja, da sollte ich es auf alle Fälle ruhig angehen lassen.
Ja, okay. Oder halt direkt, ne? Diese Direktanreise. Er kommt aus der Höhe und nächsten Tag Wettkampf. Das hat man ja auch schon oft gehört, dass das funktionieren kann. Aber nicht muss. Je nachdem. Alright, so, jetzt bin ich natürlich ganz gespannt und ganz aufgeregt. Wie sehen denn jetzt die nächsten 16 Tage aus? Ich meine, jetzt muss ja nochmal der Feinschliff her für die Langstrecke. Das heißt, lange Kanten hast du ja schon in der Höhe gemacht, aber der wird ja jetzt bestimmt nicht kürzer.
Nee, also es ist jetzt so, dass wir in der Höhe ja gut Rad gefahren sind. Also wir werden jetzt im Radfahren wird jetzt nochmal eine Einheit, eine kommen mit 4, 5, 6 Stunden Einheit, auch mit Intensität gepaart. Und sonst wollen wir jetzt hier unten auf der Nullebene das Radfahren ein Stück zurücknehmen, also auf 12, 13 Stunden und das Laufen ein Stück hochsetzen. Und dann auch mal vielleicht die eine oder andere kleinere Intensität, aber vor allem, wie du auch sagst, mal einen 20er, dann einen 3,45 oder auch ein bisschen länger. Also sowas kommt jetzt in den nächsten Tagen.
Ja, man kann sich ja inspirieren lassen. Natürlich muss man bei seinem eigenen Konzept bleiben, aber wir alle nutzen ja diese lustige Welt da draußen im digitalen Bereich und gucken auch hier und da mal auf Strava. Ich bin Fan von Rasmus, ja, gebe ich ganz offen zu, was der so für Trainingseinheiten abschrubbt. Halleluja. Er hat jetzt auch auf Strava irgendwo einen Kommentar abgegeben, dass man ihn definitiv in Südafrika auf der Startliste hat und am Start sehen darf. Und für mich sehr beeindruckend war von ihm ein Long Run, wo er zweimal 10 Kilometer in wirklich sehr, sehr schnellen Zeiten integriert hat. Ich glaube, nagel mich nicht fest, einmal 33,5 und einmal 32,50 oder so hat er da quasi in den Long Run reingebaut. Und da wird einem natürlich schon schwindelig. Das ist eine richtige Ansage. Also der Junge ist auf jeden Fall fit. Und was wir gestern noch gesehen haben, ist ein anderer Junge aus deiner Trainingsregion, haben wir auch schon öfter thematisiert, der Läufer Frank Schauer. Man kennt ihn noch vom Sub-7-Projekt, wo er Pacemaker für Joe Skipper war. Der hat gestern in Kenia in der Höhe einen wirklich langen Long Run abgeliefert. Was sagt man dazu, wenn jemand 62 Kilometer läuft?
Ja, ich glaube sogar die Marathonszene sagt, krass, und das machen dort oben wahrscheinlich wenige. Ja, vielleicht so ein bisschen als Hintergrund. Also man muss das natürlich auch vertragen können, aber auf dem Weg nach Frankfurt zur Hoka-Staffel im Oktober bin ich ja mit Erik Quellmeitz und Frank im Auto gefahren, und sein Fokus geht so ein bisschen weg vom Marathon, also nicht, dass er keinen läuft, und will dann natürlich auch noch schneller werden, aber ich glaube, er will entweder einen deutschen oder einen Weltrekord auf 100 Kilometer. Ich glaube, Weltrekord ist ein bisschen, weiß ich nicht, da ist wahrscheinlich auch irgendwie James Wormsley von Hoka ist da, glaube ich, ja noch, ne? Auch ganz gut dabei. Aber ja, Frank auf alle Fälle, belastungsverträglich ist er. Ich habe vor 2 Wochen irgendwie auch auf Strava kommentiert, ich warte die ganze Zeit schon auf die 50 Kilometer in der Höhe. Aber dass es jetzt noch eine 62 wurde, ja, mega krass, und auf alle Fälle Chapeau. Und auch sonst vom Gesamtumfang ist das natürlich im Laufbereich erstmal ja ein Talent, halt irgendwie jede Woche über 250 Kilometer verkraften zu können.
Also er hat auf jeden Fall mit diesem Beitrag, den er da auf Strava veröffentlicht hat, die Szene in Aufruhr versetzt. Denn da haben wirklich einige kommentiert, ja, also auch die ganz Großen. Joe Skipper hat kommentiert, und die deutschen Triathleten waren jetzt auch schnell mit einem Kommentar dabei. Auch Läufer wie Philipp Flieger, alle haben ihren Respekt gezollt und gesagt, Walter, was machst du da? Das ist wirklich krass. Ja, und dann, warte mal, ich geh mal direkt nochmal drauf. Das hat er natürlich auf Instagram verwertet, ne? Logischerweise. Und da kamen jetzt die Kommentare drunter. 72 Kommentare schon. Na gut, da werde ich jetzt so schnell nichts Vernünftiges mehr finden. Also wie gesagt, Philipp Flieger war dabei. Yvonne van Flerken kommentiert. Na logisch, die Leipziger sind da natürlich nicht ganz weit weg. Die kriegen das natürlich alle mit. Johannes Motschmann lässt sich hinreißen. Frau Schöneborn, also die Marathonszene hat das sehr wohl registriert, was da abgeht.
Joe
macht sowas, so ein...
Joe hat auch kommentiert.
Genau, sagt
er. Also selbst Skipper war beeindruckt.
Genau. Er hat aber mehr oder weniger gesagt, was machst du da für ein, das ist, was soll das? Ja, wir Triathleten sind eigentlich die, die am krankesten trainieren, und nicht ihr Läufer. Weil ich glaube, eine 62, ich kann mich an keinen Leistungssportler erinnern, also jetzt wirklich auf höchstem Niveau, der so einen Lauf im Training macht, so einen Überdistanzlauf. Das ist ja, also ich glaube nicht mal ein Kipchoge würde sowas im Training machen. Das ist einfach sehr hoher Verschleiß für den Bewegungsapparat, wenn du da 4 Stunden in einem hohen Tempo in der Höhe, also Respekt, wenn er das Ding verkraftet und wenn es ihm nach vorne bringt.
Ja, also klar, für die Ultradistanzen mag das schon sinnvoll sein, aber auch mit dem Gesamtumfang, also er hat halt so, ich habe ihn halt gefragt, ob so, sage ich mal, im Auto Richtung Olympia, das noch eine Tendenz für ihn ist oder ob er darauf noch spekuliert 2024. Ich weiß jetzt nicht, was die internationale Norm ist und was der Deutsche Leichtathletikverband für eine Norm hat, aber wir haben ja jetzt mittlerweile ja in Deutschland sehr viele gute Marathonläufer, die auch im Bereich unter 2:10 laufen oder an die 2:10. Und da meinte Frank, naja, das sieht eher, also es sind deine Worte, relativ schwierig, da noch reinzustoßen. Und das ist halt das, was du sagst, dann mit einer 62, mega krasse Einheit, Respekt. Aber ja, das zehrt natürlich schon sehr. Und ist die Frage, ob man dann halt sich davon so schnell erholt wieder. Aber ja, wir sind gespannt und ich glaube, er wird ja einen Frühjahrsmarathon laufen und gucken mal, was da dann rauskommt.
Auf jeden Fall kann man am Folgetag wieder zweimal am Tag trainieren. Das sollte schon gehen, ne? Da ist er eine 19 gelaufen und nachmittags noch eine 7,5 zum Austrudeln so ein bisschen. Also ist jetzt nicht so, dass er tot ist nach den 62, ne? Also da geht's schon noch weiter voran. Jetzt aber reden wir ja vorrangig gern über Langstreckentriathlon. Da habe ich eine ganz klare Meinung. Da sind so eine Sessions nicht sinnvoll. Weil ich glaube, du machst dich damit einfach zu platt und kannst nicht komplex an allen drei Disziplinen weiterarbeiten. Ich glaube, der Triathlon lebt eher davon, dass du aus allen drei Disziplinen ergänzt mit Kraft und Stabi deine Gesamtbelastung steigerst, ja, und nicht in einer Disziplin sowas Radikales machst. Das wäre ungefähr so, als wenn du, keine Ahnung, 300 Kilometer Rad fährst oder so. Ja, das kann man schon mal machen, aber es ist jetzt, erfüllt jetzt nicht unbedingt einen direkten Trainingszweck.
Nee, also ich, so wie du halt sagst, also jetzt von der Dauer her 4-5 Stunden Radfahren, das ist natürlich für Triathleten auf der Langdistanz jetzt in dem Sinne nichts riesig Besonderes, obwohl das, man sagen muss, in der Höhe auch anspruchsvoll. Also das ist immer noch mal was anderes. Aber klar, du sollst ja den nächsten Tag im Blick haben, die Konstanz und so weiter und so fort. Und wenn du dann halt nächsten Tag wieder 5-6 Stunden trainieren sollst und machst halt den einen Tag irgendwie 12, dann wird es halt schon irgendwie schwierig von der Gesamtermüdung und auch von der Regeneration dann.
Genau. Also um das mal einzuordnen, das ist natürlich kein Aufruf, sowas nachzumachen, ja, sondern da hat sich Frank Schauer auch strategisch über Jahre hin trainiert. Du hast mir erzählt, er hat schon immer mal längere Läufe gemacht und trainiert insgesamt auch viel Volumen. Er war jetzt auch so bei Spitzenwochen knapp unter 300 Laufkilometern. Ne? Das ist natürlich auch eine Ansage. Das sind Zahlen, da macht das Zehnfache von mir, um das mal einzuordnen.
Ja, definitiv. Und man muss vielleicht da, wenn wir jetzt schon wieder da sind beim Laufen, die Historie so ein bisschen. Also er trainiert halt bei Jürgen Eberling oder Eberding aus Magdeburg. Das ist ein ehemaliger Trainingskollege oder Partner von Waldemar Schepinski, der 1980 quasi als vierter Läufer in der DDR die Olympia-Quali ganz knapp verpasst hat, um 30 oder 40 Sekunden. Und wer alle unsere Folgen hört, der weiß auch quasi Thema Sauerstofftag und diese ganzen Sachen. Da war er in der Trainingsgruppe dabei mit 100 Kilometern. Und Frank trainiert quasi seitdem er 15 ist bei ihm. Das ist halt, was du sagst, langer Aufbau, Umfang verkraften. Es haben nicht alle Athleten das verkraftet. Also es gab auch viele in der Trainingsgruppe, die das nicht durchgestanden haben oder nicht durch, also einfach körperlich. Und das sind halt jetzt 15, 17 Jahre Training mit hohem Umfang, wo der Körper das jetzt einfach gewohnt ist. Und dann kann das vielleicht mal gehen, aber natürlich auch einfach nur durch die langjährige und ewige Konstanz.
Ja. Naja, mal sehen, wo das Ganze hinführt. Wir werden das natürlich beobachten, wenn da jetzt irgendeine Attacke auf irgendeinen Rekord auf der Langstrecke, also Ultrastrecke, keine Ahnung, 50 Kilometer hält, glaube ich, immer noch Paul Schmidt hier aus dem Treptower Park, wo er einmal hier deutscher Meister geworden ist, über 50. Das ist wohl noch Rekord. Oder ist der schon gebrochen? I don't know. Kann ich mich nicht genau erinnern. Ich bin auch nicht so in der Ultraszene verankert, muss ich sagen. Aber mich beeindruckt es natürlich, solche Trainingssessions zu sehen. Ja, und naja, das ist auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal in der Hoka-Familie, wenn du da so eine Typen drinne hast. Damit kann er sich natürlich auch sehr gut profilieren. Ist ja am Ende auch nicht schlecht. Ne? Also die Resonanz auf seinen Instagram-Post gibt ihm ja dann irgendwie recht. Wenn es jetzt auch trainingswissenschaftlich noch funktioniert und Sinn macht, dann hat das richtig gemacht.
Genau, also wir drücken die Daumen, werden das beobachten. Ich weiß es nicht, ich glaube, er macht, glaube ich, 9 Wochen Höhe oder 8. Ja, ob nochmal was Längeres kommt, ich glaube nicht, aber wir sind gespannt.
Ja, ganz genau. So, dann kommen wir mal zurück zu Triathlon und zu deinem Training. Ich bin gerade hier in deiner Session von heute Morgen. Du hast tatsächlich in den Wetterdaten eine Luftfeuchtigkeit von 100% stehen. Cool. Das heißt, man geht raus und ist nass. Wie schön.
Ja, also das ist, was ich halt meine. Quasi Thema Hitze und so weiter. Also die Höhe, man natürlich sagt man, okay, jetzt müsste der Puls natürlich richtig weit unten sein, aber er ist im Endeffekt genau in dem Bereich, wo eher in der Höhe war bei den Tempis, obwohl ich eigentlich das Gefühl habe, dass ich schon mehr Luft zur Verfügung habe. Aber ja, Thema Luftfeuchtigkeit beim Wettkampf, also wissen wir natürlich alle, dass dann der Hitzeabtransport nicht ganz so gut funktioniert. Und das meinte ich mit vorhin, ich bin eigentlich froh, dass ich jetzt nochmal 4 Wochen hier in der Luftfeuchtigkeit habe vom Wettkampf, einfach auch, um sich diesen Aspekt halt zu widmen und halt dementsprechend gut darauf anzupassen. Und ja, die ersten 2 Nächte habe ich echt nicht so gut hier geschlafen. Also Wärme, Luftfeuchtigkeit und so weiter, Herausforderung für den Körper. Aber jetzt auch am 3., 4. Tag geht das in eine gute Richtung. Und ja, wie ich schon gesagt habe, also man sieht halt auch im Puls, dass dann nach 3, 4 Tagen was passiert und da eine Anpassung stattfindet.
Kann man davon ausgehen, dass in Port Elizabeth selbes Klima herrscht oder ist das dann irgendwie ein anderes Klima?
Ja, also die Sache ist, das ist ja im Endeffekt alles am, oh, jetzt muss ich hier da keine falschen Informationen, also entweder ist es Atlantik oder Indischer Ozean, also ich muss nochmal kurz auf die Karte gucken, aber im Endeffekt sind das 700 Kilometer weiter, einfach am Meer entlang. Und deswegen ist es eine ähnliche Klimazone. Was halt hier wirklich ein bisschen ein Würfelspiel ist, ist halt die Temperatur. Ne? Es kann halt sein, dass es 18, 19 Grad sind und mega Wind wie damals. Das war jetzt hier auch 2 Tage sehr, sehr windig. Aber es kann auch sein, dass es quasi 31 oder 32 Grad sind. Und bekanntlich ist am Meer immer eine hohe Luftfeuchtigkeit. Ob man jetzt quasi in Südafrika ist oder an der Ostsee, am Meer ist die Luftfeuchtigkeit immer hoch.
Ja, das kann durchaus sein. Ich kann es nicht beurteilen, aber ich gucke jetzt mal live in die Wetter-App, was die so sagt. Okay, die sagt halt, so wie du sagst, Mitte der 20er gerade, aber ob das jetzt feucht ist oder nicht, das steht da natürlich nicht jetzt so direkt. Aber um dich mal abzuholen, du bist jetzt gerade noch in Cape Town auf der atlantischen Seite, ja? Und Port Elizabeth geht dann quasi in den Bereich des Indischen Ozeans. Also du bist jetzt unten links und musst dann nach unten rechts.
Genau.
Also auf jeden Fall bleibst du unten. Also von der vom Breitengrad her ist es das Gleiche.
Genau. Also deswegen wird sich da tendenziell halt klimatisch nicht so viel verändern. Und jetzt auch quasi, ich wollte jetzt nicht schon nach Port Elizabeth reisen, einfach weil das die Reise verlängert hätte. Und man muss sagen, ich bin das erste Mal in Stellenbosch und ich weiß nicht, ob alle unsere Hörer noch diese lustigen Videos kennen von Frodo, Tim Don. Ich weiß gar nicht, wer das noch war, von Specialized von vor 10 Jahren.
Ja, ja, diese geilen, heroischen One Day in the Life of, ne? Und dann siehst du halt die Trainingstage mit 30 Trainingseinheiten.
Genau. Und man muss schon sagen, also Stellenbosch ist auf alle Fälle echt richtig cool zum Trainieren. Also, dass dort so viele Triathleten waren und auch sind, ist jetzt kein Wunder. Also die Bedingungen sind echt top und ja, kann ich allen halt nur weiterempfehlen.
Ja, vor allem hat der Loder dort ein Camp gemacht, ja. Und wenn der Loder dort ein Camp macht, dann muss man da auch schwimmen, Radfahren, laufen können. Das ist quasi approved und hat einen Stempel drauf. Das funktioniert. Übrigens, im Anschluss an diese gute alte Serie von Specialized, es gibt jetzt auf dem Channel GCN auf Deutsch einen Trainingstag mit dem Weltmeister Patrick Lange. Ja, kann man sich auch mal reinziehen. Ganz spannende Phase, so etwa in der Mitte des Videos wird nochmal gesprochen über die Kohlenhydrataufnahme und über dieses Train the Gut und das ganze Komplexthema. Da hat er gesagt, dass ihm das jetzt erst vor Israel final gelungen ist, tatsächlich diese Menge an Kohlenhydraten wirklich aufzunehmen und drin zu behalten. Er spricht von 100 Gramm die Stunde und dass er das auch im Training natürlich vorher übt und dass es sogar im Trainingsplan 3-stufig eingezeichnet ist, ob ein Training carbfrei gemacht werden soll, ob ein Training mit einem bisschen Versorgung stattfinden soll oder ob er dieses Limit weiter trainieren soll. Ja, also das ist quasi in dem Training, was sein Trainer Björn Gaesmann plant, alles quasi vorhergegeben und kein Zufall. Und du machst es ja auch so, dass du das gezielt einsetzt und bei bestimmten Einheiten eben genau an dieses Limit auch versuchst ranzugehen, Kannst du einschätzen, in welchem Bereich, wie viel Gramm Kohlenhydrate du jetzt bist? Wie viel verträgst du? Wie viel wirst du riskieren in Südafrika bei der Aufnahme?
Ich werde schon versuchen, 100 bis 120. Also einfach jetzt auch aus dem Training und auch in Portugal. Also da auf der 70.3 war das, denke ich, schon relativ gut. Aber ja, also ich hätte jetzt, habe ja überlegt, ob ich auch nochmal jetzt eine Leistungsdiagnostik danach mache, aber das ist dann immer schwierig zu sagen. Aber ich denke, dass jetzt auch im Bereich Fettstoffwechsel durch die Höhe und auch durch das Training nochmal ein bisschen was passiert ist. Aber ja, trotzdem natürlich bei dem, was sich andeutet, was in Südafrika am Start ist, braucht man die Carbs, um auf alle Fälle vorne mithalten zu können. Also die Startliste, man hört nur den einen oder anderen, der kommt. Und die ist auf alle Fälle voll. Und ja, also ich denke, das wird ein stark besetztes Rennen und deswegen braucht man Energie, weil nur aus Energie entsteht Leistung, so wie die Norweger das sagen würden.
Naja, genau. Okay, also neben Rasmus Svenningsen, wen hast du denn noch auf dem Zettel? Sprich mal einen Namen. Wer ist denn schon bekannt? Also, ich habe nämlich noch gar keine Übersicht.
Na, also Paul Schuster hat mir gesagt quasi, dass er nach seinem Radsturz jetzt quasi kommt. Dann Christoph Mattner aus Deutschland noch. Dann die drei Südafrikaner, die letztes Jahr 1, 2 und 3 gemacht haben, gehe ich mal stark von aus. So, und dann, ich weiß es nicht, ich habe mich halt nur neulich gewundert, Alistair Brownlee ist ja jetzt natürlich im Trainingslager in Spanien. Am Anfang hat er ja nur ein Bild mit einem Gravelbike gepostet. Jetzt letzte Woche war es irgendwie ein 28er Long Run mit Tempoinhalten und einen Tag später 5 Stunden mit spezifischen Renngeschwindigkeiten in Aero-Position. Also er hat beide Fahrräder dabei. Also ich weiß es nicht. Ich kann mir auch vorstellen, dass er Texas macht, aber er hat ja auch gesagt, er will alle 5 PTO-Rennen machen und er will Weltmeister werden auf der Langdistanz. Es ist reine Spekulation von mir. Am 9. Februar ist Meldeschluss, aber ich kann mir gut vorstellen, dass er auch Südafrika machen könnte, weil er kennt das Rennen von der 70.3 WM und war ja damals 2014 nicht so schlecht.
Ja, das, also wer mal ein bisschen Rollenfutter braucht, der sollte sich dieses WM-Rennen einfach nochmal in der vollen Länge angucken. Wenn man es irgendwo findet, bestimmt findet man es auf YouTube. Die 70.3 WM, damals episches Battle mit Frodo, mit Gomez und mit Brownlee, die zusammen zum Laufen gegangen sind. Lustiges Ausscheidungsrennen. Also das zieht euch mal rein. Das Radfahren war auch sehr aufregend und spektakulär. Und ein gewisser Markus Herbst war da auch sehr gut platziert. Ich glaube, am Ende, korrigier mich, 12.
Ja, ich war 12. Ja. Muss natürlich sagen, in der Gruppe von Frodo und Alice, da war ich nicht drin. Trotzdem, ja, eins meiner besten Resultate. Auf dem hohen Niveau. Und ja, was da vorne abging, war natürlich nochmal eine andere Liga. Aber was ich damit halt sagen wollte, ist, dass Alistair halt den Kurs kennt. Und ja, also wie gesagt, mit den ganzen PTO-Rennen, die jetzt kommen, die 5 Stück, dass man den Speed braucht und natürlich der WM in Nizza, muss man ja irgendwie gucken, dass man zeitlich alles unterkriegt. Und daher kann ich mir vorstellen, dass schon auch viele versuchen werden, eine frühe Quali eintüten zu wollen, wenn sie quasi nach Nizza wollen.
Ja, macht auf jeden Fall Sinn, würde ich auch so sehen. Wenn man das alles vorhat, was er vorhat, dann bleibt eigentlich nur ein frühes Ironman-Rennen, um sich zu qualifizieren. Okay, aber es ist ja noch nichts so weit trocken, ja, was man so veröffentlichen kann. Alles Spekulation, außer halt das, was wir so aufgeschnappt haben aus deinem Freundesbekanntenkreis und was vielleicht auf Strava kommentiert wurde. Auf jeden Fall bleibt es spannend, logischerweise. Du sagst, es gibt 4 Quali-Plätze. Wenn jetzt da ein paar Leute teilnehmen, die vielleicht schon den Slot haben, dann ja, mal schauen, was am Ende erforderlich sein wird, um unser Projekt Aloha Kalle zu Allee Kalle werden zu lassen. Das ist ja nach wie vor das Ziel, die Qualifikation für die Weltmeisterschaften. Und die sind ja dieses Jahr bekanntlich nicht auf Hawaii, sondern für die Herren in Nizza. So, und wenn Nizza kommt, dann nehmen wir halt Nizza. Was soll's? Wir nehmen, was wir kriegen können. Ne? Hauptsache, du brennst ein Ding ab und das ganze Training, was du investiert hast, zahlt sich am Ende in ein Ergebnis aus. Und das ist ja das, worum es geht.
Genau. Ja, weil wir jetzt gerade die ganze Zeit am Spekulieren sind. Ich habe neulich auch einen Post gesehen, das Challenge Rot, ich weiß es nicht, das werden unsere Hörer wahrscheinlich besser, ob das diese Woche ist oder nächste Woche, auch das Starterfeld bekannt geben wird. Also die wollen das ja irgendwie einen Tag die Frauen bekannt geben, nächsten Tag dann die Männer. Also es wird auch interessant sein und weil wir auch hier wieder spekulieren, also Frodo hat ja neulich auch irgendwie geschrieben, er ist sowas von ready nach seinem ganzen Schwimmtraining in Australien. Es kann jetzt mal losgehen. Also ja, ich bin gespannt. Also natürlich auch Lanzarote als 70.3 als erste europäische Ironman-Mitteldistanz mit Justus Nieschlag, der jetzt aus dem Kader der DTU raus ist und quasi sich vollkommen auf 70.3 fokussiert. Ja, also wie gesagt, das wird auf alle Fälle ein spannender März. Es gibt nicht viele Rennen, aber alle sind fit und wollen starten, beziehungsweise alle sind eigentlich nur noch im Trainingslager. Also ich sehe keinen mehr, der nur noch in Deutschland ist. Also Freddy Funk ist ja eigentlich auch einen ganzen Winter auf Mallorca. Und da werden alle versuchen, ihre Formen zu nutzen und früh zu zeigen.
Ja, das muss ich auch sagen. Ist mir auch aufgefallen. Kaum einer macht hier so klassisches Wintertraining zu Hause. Ja, alle sind irgendwo unterwegs. Kanaren sind voll. Mallorca, sagst du schon. Ja, du hast natürlich ein ganz spezielles Erlebnis geplant. Und das läuft ja auch alles sehr, sehr gut. Und wenn man jetzt mal schon mal eine Zwischenbilanz zieht. Ich meine, du hast dieses Höhentrainingslager in Namibia aus meiner Fernbetrachtungssichtweise zu 100% umsetzen können. Da ist richtig was passiert. Viel Volumen in der Höhe. Das muss am Ende schon in die richtige Richtung gehen. Und wenn du jetzt den Feinschliff hinkriegst, vielleicht bekomme ich meine 40-Stunden-Woche mal noch irgendwo zu sehen. Ich wollte noch eine kleine Ausnahmeregelung für dich machen. Es würde auch gleitend gehen. Also vielleicht von Mittwoch bis Dienstag oder so. Je nachdem, wie der Trainingsplan ist. Ja, würde ich auch akzeptieren. Aber wenn du sagst, ihr nehmt das Radfahren ein Stück runter und das Laufen ein Stück hoch, dann wären es die Stunden nicht. Das müsste man schon andersrum machen.
Das stimmt. Wir wollen das Laufen nochmal ein Stück hochnehmen, aber nochmal zu Windhoek. Also ja, also es gab die ein oder anderen Leute, die ja vorher gefragt haben, aber von Trainingsbedingungen her kann ich es halt nur empfehlen. Und ganz lustig, also weil man ja dann natürlich auch ein bisschen Sorge hat, Namibia und so weiter, dass dort quasi nicht alles mit radtechnisch, dass man nicht alles bekommt oder sich erstmal lieber alles mitnimmt an Werkzeug. Also da gibt es einen Radladen von Fähigkeiten und Inventar. Den habe ich selten in Deutschland so gesehen. Und das war sehr interessant. Also er hatte im Endeffekt alles da, was man braucht und konnte auch alles reparieren, weil zum Beispiel ist bei einem meiner Schuhe mein Verschluss kaputt gegangen. Und ich glaube, dass da hätte ich lange irgendwo suchen müssen, dass jemand einen Faden irgendwie wieder einfädelt, den richtig festmacht und den Boa-Verschluss heile macht. Und dieser Mann organisiert zum Beispiel dieses legendäre Desert Dash Rennen, hat er uns gleich auch eingeladen im Dezember. Vielleicht ist das was für dich, Konrad. Das sind 380 Kilometer Mountainbike
auf gar keinen Fall.
Von Windhoek nach Swakopmund. Und man beginnt irgendwie bei 8 Grad Celsius und in der Mittagssonne sind es dann 36 und 37 Grad. Und die DTU kam ja dann auch noch, also beziehungsweise macht dort ihr erstes Trainingslager. Und den einen Morgen war ich mit Steffen Justus laufen und das wusste ich gar nicht. Er hat mir erzählt, dass seine Freundin Rebecca Robisch das Desert Dash Rennen quasi in den letzten 2 Jahren oder in den letzten zurückliegenden Jahren zweimal gewonnen hat. Und Rebecca Robisch startet nur aus Spaß, aber gut, ihr Niveau war nicht so schlecht, aber kehrt quasi in den Profizirkus 2023 zurück.
Nee, ernsthaft?
Ja.
Das ist ja eine News, die hatte ich noch gar nicht. Der Name sagt mir was. Ich habe das auch damals so ein bisschen mitbekommen, dass sie so DDU und so. Kurzdistanz und da soll es doch wieder reingehen in die Kurzdistanz, ja?
Nee, also die kommt ja aus Rot und möchte Rot starten und Steffen meint halt zu ihr mit seiner Form oder ihrer Form quasi soll sie sich doch eine Profilizenz holen, aber ja, mit dem Niveau, was sie mal hatte und wenn man so ein Ultra-Mountainbike-Rennen schon zweimal gewonnen hat, dann ist man nicht ganz so unfit, aber wie es halt so ist, Steffen ist ja auch ein Trainer bei der DTU, der nicht mehr trainiert und nicht mehr fit ist und so weiter und nichts mehr kann. Und dann habe ich ihn mal gefragt, was er denn aktuell über 10 läuft. Der immer noch unter 31 und den Rennsteig möchte er nochmal gewinnen und so weiter. Also ja, also ist auf alle Fälle einer der fittesten dort, würde ich sagen, im Trainerstab. Und da bin ich mal gespannt, ja, was seine Freundin halt dann reißen wird dieses Jahr. Also bin ich auf alle Fälle quasi interessiert und auch er natürlich, ne? Er hat dann natürlich, ich habe ihn gefragt, muss ich natürlich rauslocken, ob er nochmal was versucht. Und dann meint er so, nee, er kann sich nicht an eine Startlinie stellen, weil dann brennt es zu sehr und dann ärgert er sich vielleicht, was wäre mal gegangen, wenn.
Na, okay, diese Variante. Nee, also dann habe ich das mit Rebecca Robisch natürlich ein bisschen falsch verstanden, aber dann geht's in die richtige Richtung. Sie will quasi Langdistanz, aber mit Profilizenz machen.
Eigentlich nur aus Spaß, aber ja, wenn man halt ins Preisgeld kommt.
Ja, wäre ja sonst ärgerlich. Und ich glaube, man kriegt doch besser einen Startplatz in Rot, wenn man Profi ist, also rein formal, ne? Ansonsten ist es, glaube ich, schon lange, lange ausverkauft.
Das stimmt, genau. Und ja, wie gesagt, also ich denke, als Triathletin bei den Frauen, also so mit dem, was sie früher konnte auf der Kurzdistanz, ja, kann man sie schon mit auf der Rechnung haben. Also wahrscheinlich jetzt viele, die jetzt irgendwie neu hinzugekommen sind und seit 5 Jahren oder 6 Jahren erst Triathlon machen, wissen da jetzt nicht so Bescheid, aber alle, die das schon länger machen, so wie du, Konrad, haben den Namen schon mal gehört und ja, da ist schon auch Qualität da.
Scheinbar, ja. Und früher sehr schnell und wenn du jetzt sagst, sie gewinnt da diese Mountainbike-Rennen über 300 Kilometer, von diesem Desert Dash habe ich mal irgendwann so einen geilen Bericht gehört. Ich muss mal Micha fragen, ob wir das nochmal zusammengereimt kriegen, wer das war. Es gab auf jeden Fall eine legendäre Geschichte von wegen mit morgens mit der Spitzengruppe mitgefahren und dann übelst gelitten und ach, wer war das nur? Also kriegt man noch irgendwie zusammen. Ich muss mich da noch mal beraten, aber das Ding sagt mir auf jeden Fall was und das muss der Killer sein, dieses Rennen. Also es ist jetzt nicht so, dass du das easy mal abstrampelst.
Nee, also er ist auf alle Fälle mega begeistert. Er spricht auch fließend Deutsch. Also er ist auch ein Deutscher, der Organisator. Hat uns auch eingeladen. Also jeder der Hörer, der hier jetzt natürlich, wir driften heute so ein bisschen ab vom Ultralaufen zu Ultramountainbike. Aber ja, also 80 Euro Startgeld, gibt aber nur 1000 Startplätze. Irgendwann Anfang Dezember. Ist natürlich von der Vorbereitung in Deutschland nicht ganz so einfach, aber ja, wer Bock hat, da mal gut unterwegs zu sein. Ich glaube, Siegerzeit sind so bei den Männern 13 bis 14 Stunden. Genau.
Also ich habe da auf gar keinen Fall Bock zu. Das ist ungefähr genauso attraktiv für mich wie Langdistanz-Triathlon. Obwohl, da wäre Langdistanz-Triathlon wahrscheinlich noch attraktiver.
Ja, schneller vorbei auf alle Fälle.
Also über 300 Kilometer auf meinem Hintern sitzen und dann auch noch Mountainbike. No way. Ich bin nicht so der Mountainbiker. Da bin ich technisch einfach zu schlecht.
Ja, die Sache ist halt, du musst ja auch alles dabei haben, ne? Das auch noch aus Namibia. Also ich habe vor dem Trainingslager mir neue Mäntel drauf gemacht, aufgrund des rauen Asphalts und quasi auch der Wärme. Es ist so, dass ich am Ende des Trainingslagers dann ganz schön viele Platten eingeschlichen haben. Also ich habe in meinem Leben, glaube ich, noch, also in Deutschland habe ich im Jahr vielleicht 2 Platten, vielleicht 3. In Namibia hatte ich am Ende des Trainingslagers 7 oder 8. Ich habe nicht gedacht, dass ich nochmal zum Flicken zurückkehre, aber nach dem 3. oder 4. Platten habe ich entschieden, okay, jetzt reicht's. Ich kann ja nicht jedes Mal 5 Schläuche in der Trainingseinheit durchladen. Ich flicke abends wieder.
Cool. Na, hat ja auch was Meditatives, wenn man so einen Schlauch mal richtig schön erst rausfinden, wo ist denn das Problem, dann ein bisschen hier so mit der Raspel anrauen, den Flicken drauf. Ja, ist doch schön. Ja, ne, ich finde, das hat was Meditatives. Und es ist vor allem auch etwas nachhaltiger. Da kannst du die Schläuche nochmal verwenden. Wunderbar. Aber ja, das ist natürlich ein Thema, ne? Also ich hoffe, du hast dann nochmal komplett neues Material für den Ironman. Wie bist du da? Machst du einmal komplett alles neu vor dem Wettkampf? Oder wird es schon nochmal eingefahren? So ein bisschen anfahren muss man das Zeug eigentlich, ne?
Genau. Also es ist jetzt ja so, dass quasi meine Freundin nächste Woche Montag, also am Freitag kommt die Folge, dann 3,5 Wochen jetzt hier in Südafrika Urlaub macht und die bringt dann dementsprechend nochmal das spezifische Wettkampfmaterial mit, was jetzt noch fehlt Und da sind natürlich auch neue Mäntel dabei.
Alles klar. Und was für ein, du fährst quasi Mantel und Latexschlauch oder welches Setup wird da gebaut? Tubeless machst du nicht mehr, ne?
Tubeless mache ich nicht mehr. Ich fahre Mantel und Latexschlauch, ja. Also manche, und das ist auch okay, viele Leute schwören auf Tubeless. Ich habe mit Tubeless eine meiner härtesten Erfahrungen in Miami gemacht. Habe ich nicht nochmal Bock drauf. Man kann natürlich nie was verhindern, aber ja, es kann auch sein, dass der Latexschlauch ein halbes Watt oder ein Watt mehr verbraucht als Tubeless. Das ist ja auch immer, ja, gibt es ja 1000 verschiedene Tests. Aber ja, einen Victoria Corsa Speed, der schnellste Mantel ist, den sollte man auf südafrikanischen Straßen vielleicht nicht fahren, weil wenn man 3 Watt spart, aber 5 Platten hat, ist jetzt nicht so cool.
Ich würde auch sagen, das Ding, das ist wirklich ein schmaler Grat. Man sollte das schon so bauen, dass das sicher ist, so möglichst sicher. Du nimmst wahrscheinlich trotzdem irgendwo am Rad einen Ersatzschlauch und eine Kartusche mit, damit du reagieren könntest, oder verzichtest du komplett darauf? Sagst, wenn Platten ist, ist Schluss.
Also, das ist eine interessante Geschichte. Ich habe in meinem Leben eigentlich noch nie was dabei gehabt.
Okay.
Und das ist auch so ein bisschen Thema Karma, weil wenn ich was dabei habe, gehe ich ja davon aus, dass was passieren könnte. Und wenn ich nichts dabei habe, gehe ich ja davon aus, dass nichts passieren könnte. So, und zum Beispiel bei den Franzosen, also Ivan Jarisch, der mit mir in Südafrika war, der hat mir mal erzählt, dass ein anderer Profi, dass er ihn gefragt hat, es kann nicht sein, also dass er eigentlich in jedem zweiten Rennen immer einen Platten hat. Und dann sagt er ja auch, du hast ja auch immer alles dabei und redest ja die ganze Zeit davon und beschäftigst dich damit. Und ich muss sagen, ich habe in meinem Leben einmal wirklich einen Platten gehabt, und das war bei der beim Clash in Miami 2021. Das war zwar ein sehr bescheidener Zeitpunkt, um einen zu haben, ist immer bescheiden, aber sonst hatte ich in meinem Leben noch nie in einem Wettkampf einen Schleicher oder einen Platten.
Ja, ich glaube auch, wenn man sein Material jetzt vor dem Rennen erneuert, ja, dann ist auch die Wahrscheinlichkeit, dass du dann einen Fehler drin hast, ziemlich gering. Man muss es natürlich vernünftig machen, ja. Wenn man jetzt da den Schlauch falsch einlegt, der irgendwo geklemmt ist, ja, dann hat man es natürlich verbockt, aber das passiert ja in der Regel nicht. Ja, nimmst dir ein bisschen Zeit, konzentrierst dich. Dann fährst du das Set vielleicht einmal 50 Kilometer an und dann ist fertig, ne? Dann geht's rein in den Wechselgarten.
Genau, und dann vielleicht vorher nochmal gucken, bevor man in den Wechselgarten schaut, ne? Also vielleicht liegt der mal irgendwo ein Stein oder was, dass man da kurz nochmal drüber geht. Aber dann, also man muss ja zum Beispiel gucken, ne, Athleten, die haben natürlich einen bisschen krasseren Support, aber Frodo oder auch Sebi, also die sind ja hochprofessionell, was das angeht. Ich kann mich nicht erinnern, wann die wirklich mal einen signifikanten Materialfehler hatten, irgendwann in einem Rennen. Und ja, was anderes als einen neuen Mantel haben die wahrscheinlich auch nicht drauf.
Nee, das wird einfach vernünftig vorbereitet, ja, und dann müsste das eigentlich auch hinhauen, ja. Also mein Setup, mein Race-Setup wäre dieses Jahr auf jeden Fall wieder fällig, mal erneuert zu werden. Ich glaube, ich habe jetzt seit 3 Jahren die gleichen Schlauchreifen draufgeklebt. Also da könnte man sagen, okay, jetzt aus Sicherheitsgründen könnte man das auch mal wieder neu machen, weil irgendwann werden die ja trotzdem ein bisschen porös, ja, und sind dann vielleicht etwas anfälliger. Aber ansonsten war mein Setup da ziemlich sicher. Also ich hatte mit dem Zeug, was da drauf ist von Conti, noch nie irgendein Problem. Ist vielleicht jetzt nicht das allerschnellste Material, aber es war auf jeden Fall safe und hat mich immer gut ins Ziel gebracht.
Ja, das ist halt das Wichtigste, ne? Also natürlich bei den ganzen Spielereien wenn es auch natürlich jetzt, sag ich mal, eine Rennstrecke ist wie bei den Clash-Rennen in den USA, dann kann man natürlich wahrscheinlich auf dem Motorway quasi die schnellsten Mäntel nehmen, aber auch da weiß man nicht, ob irgendwo ein Metallspritzer liegt von einem Autorennen und so weiter. Aber sonst ist es natürlich, jedes Watt hin oder her, besser irgendwie sicher durchzukommen und keinen Materialdefekt oder was auch immer zu haben, anstatt halt 1,5 Watt halt zu sparen bei irgendwelchen Reifen oder so.
Genau, die 1,5 Watt, die sparst du lieber, indem du auf dem lackierten weißen Streifen fährst. Der spart ja auch was.
Das ist richtig, das spart auch was.
Wenn es sowas gibt in Port Elizabeth, I don't know, ich war da noch nie auf der Straße.
Genau, aber jetzt von langen Distanz müssen wir mal wegkommen, auch wieder zu den ganz kurzen Distanzen. Ich weiß es nicht, ob du schon gelesen hast, Lionel Sanders geht in die Arena Games.
Nein, das habe ich noch nicht gelesen. Was,
doch.
Aber das ist auf jeden Fall sehr lustig.
Ja, er, warum lachst du da?
Ja, naja, er ist jetzt nicht unbedingt der Sprintdistanzler, ne? Aber man kann das durchaus mal probieren und sich da stellen. Das hat ja Anne Haug auch mal gemacht und sich da quasi in den Wettbewerb geschmissen mit den ganz Schnellen. Warum nicht? Man kann da nur dazulernen. Wie ich Herrn Sanders einschätze, hat er bestimmt schon sich so ein Curved-Laufband gekauft oder besorgt, dass er das vorher gut üben kann. Und er wird bestimmt auch hochintensiv trainieren.
Ja, also ich bin gespannt. Also ich glaube, das sind der 200 Meter Schwimmen. Ich bin da jetzt nicht ganz so drin. Indoor-Triathlon ist ja immer mehr entkommen. Ne? Also jetzt am Wochenende war ja auch in Erfurt wieder eine Veranstaltung, wo quasi 400 Meter geschwommen wurde und dann irgendwie, ich glaube, 3 Kilometer Rad, 1 Kilometer Lauf, das Ganze halt dreimal. Also ja, wird eine Alljahressportart. Und ja, mal schauen mit den Arena Games, wie sich das halt hält und weiterentwickelt.
Alright. Nee, das ist mir ehrlich gesagt auch nicht so richtig aufgefallen, dass es so eine Veranstaltung jetzt regelmäßig gibt. Ja, wie wird das gemacht beim Radfahren? Stellen die Ergometer dann bereit, die du dann benutzen musst? Oder baut dann da jeder sein Zeug auf seine Rolle und dann wird kalibriert und mit Wattmessung? Wie soll das gehen? Also bei den Arena Games weiß ich, dass sie das so machen. Ne? Da, die kommen die persönlichen Fahrräder auf Smart Trainer und dann wird das alles abgeglichen, kalibriert und auf ein gleiches Niveau gebracht und dann fahren die mehr oder weniger ein Swift-Rennen.
Bei den Rennen in Erfurt sind das, glaube ich, gestellte Spinning-Bikes gewesen. Also einfach vom Veranstalter, ohne Klickpedalen, quasi einfach nur mit normalen Laufschuhen und dann immer 3 Kilometer auf dem Spinning-Bike, 1 Kilometer laufen und das alles fortlaufend. Quasi, ja, in Frankreich, in Orléans gibt es sogar quasi einen Europacup, da schwimmst du in der Schwimmhalle, läufst dann runter die Treppen zum Fahrrad und fährst auf einer 200 Meter Laufbahn mit dem Fahrrad, ganz normal Windschatten und so weiter und läufst dann um die Laufbahn drumherum. Ja, ich glaube, das ist in Deutschland, ich weiß jetzt nicht, es gibt jetzt nicht so viele Orte, wo man das veranstalten könnte. Also in Potsdam würde das wahrscheinlich gehen. Da ist die Schwimmhalle gleich mit einem Gang verbunden zur Laufhalle. In Erfurt wurde, glaube ich, separat geschwommen. Ja, also interessantes Format. Und ich glaube, ja, die Leute haben Bock, so wie du, kurz und schnell. Also entweder ganz lang und Ironman oder richtig kurz und knackig.
Ja, schauen wir mal. Also wenn es zu kurz und zu knackig wird, ist natürlich dann im Geiste eines Amateursportlers immer die Abwägung, lohnt sich das bis nach Erfurt zum Beispiel, ne? Wenn du jetzt Berlin, Erfurt und dann hast du da so ein super Sprintformat und das wäre für mich dann schon wieder so ein bisschen kritisch, ne? Also wenn es dann hier um die Ecke wäre, das wäre geil, ja. Da würde ich wahrscheinlich aus Bock irgendwie mitmachen. So, wenn es, keine Ahnung, Samstagmittag könnte ich das hier organisieren und würde mir dann 2 Stunden Sport gönnen und dann wäre gut. Das wäre dann, glaube ich, perfekt für mich. Aber ich glaube, das ist auch eine Schwierigkeit. Dann, wenn es zu wenig, in Anführungszeichen, Distanz ist, ne, dann nimmt man nicht so viel auf sich, um das dann. Ist ganz komisch, so dieser Gedanke, ne? Also für ein 1-Kilometer-Rennen würde ich halt nicht weit fahren. Wäre dann irgendwie so ein bisschen arschlos. Also selbst für ein Zehner würde ich höchstens in der Stadt laufen, wo ich lebe.
Nee, das ist.
Ja, oder es sei denn, ich bin eh in Leipzig, dann laufe ich vielleicht da mal ein Zehner, ja? Und dann.
Also ich verstehe das schon. Das ist so ein Triathlon-Denken. Also wir hatten ja Robert Faken, der fliegt ja für 800 oder 1500 Meter durch die ganze Welt. Ne? Das ist dann ein bisschen was anderes.
Ja gut, aber der macht das natürlich ne, mit einem anderen Ansporn. Da geht es um Qualifikationsnormen, da geht es um Finalteilnahmen, da geht es eventuell um Medaillen.
Also nee, das verstehe ich absolut.
Das ist natürlich ein anderer Schuh, eine andere Sportart, ja.
Ja, nee, also für irgendwie einen Triathlon immer nur 5 oder 10 Minuten kann ich das schon nachvollziehen, dass man da jetzt nicht als Amateur durch die ganze Welt reist, wenn man möchte ja auch ein bisschen was haben und erleben.
So sieht's aus. Aber Arena Games wäre schon vom Format her, ich finde es spannend. Ja, also es zeckt mich auch so dieses 200 Meter Schwimmen, dann dieses kurze, harte, ich sag mal Swift-Rennen, ja, und dann dieses auf diesem Curved-Laufband. Ich habe das noch nie gemacht, aber es sieht cool aus. Ja, vielleicht wäre das ja was. Vielleicht würde ich da gut klarkommen. Ich weiß es nicht. Aber ich freue mich aber auch, so einen Lionel Sanders da zu sehen. Und wenn er dann zwischen Weltcup-Startern und sonstigen Granaten da unterwegs ist, interessiert mich, wie gut kann er mithalten? Was hat er drauf? Das ist schon spannend. Weißt du, wann das stattfinden soll?
Irgendwann jetzt im Februar. Also, weil du jetzt gerade Schwimmen ansprichst. Ah. Was, erstmal schwimmst du schon wieder, Konrad? Und
also ich war einmal schwimmen, ja, da habe ich letzte Woche Montag in Summe, das waren mit Pause 1500 Meter geschafft, aber ich habe tatsächlich immer noch Schwierigkeiten. Also der Knackser, der sitzt dann noch, der Nerv ist noch gestresst und der Arm funktioniert nicht so richtig. Aber ich will eigentlich gar nicht jammern. Es geht noch nicht so gut. Oh. Aber bestimmt so ab nächste Woche.
Genau. Was meine Frage war, ist, wenn du jetzt, weil du ja sagst, du bist so angefixt von den Arena Games. Ich sag mal, du darfst jetzt 2 Monate auch dein normales Pensum mit 2-3 Mal die Woche schwimmen trainieren. Was würdest du denn die 200 Freistil noch schwimmen auf der langen Bahn?
Lange Bahn, ne? Okay. Also da glaube ich nicht daran, dass es super schnell wird. Vielleicht eine, weiß ich nicht, eine 2,8?
Na gut. Ah, und dann oder noch so aufs Fahrrad, eine 208 und dann aufs Fahrrad.
Naja, du schwimmst ja dann schon, was geht. Ist ja scheißegal. Dann irgendwie aussteigen aus dem Wasser und dann musst du halt dann weitermachen.
Ja, aber damit wärst du...
Oder würdest du dir das einteilen?
Also ich glaube, dass ich erstmal 208 wäre es erstmal eine Ansage. Da müsste ich mich ganz schön strecken. Aber ich würde, wenn ich sowas mache, mir das einteilen. Weil, also... Ich bin ehrlich gesagt erstaunt, dass du sagst 208. Das ist mal eine krasse Ansage.
Ja, also wenn du jetzt das Format durchgehst und man sagt, man muss den Wettkampf 3-mal hintereinander machen, dann wird es entsprechend skalieren. Ne? Das ist ja klar. Dann schwimmst du beim ersten Mal vielleicht eine 208 und beim letzten Mal eine 220. Keine Ahnung. Dann wirst du dann irgendwann wahrscheinlich bezahlen dafür. Logisch. Aber wenn du jetzt sagst, so hier, Schwimmen ist als erstes dran, du bist jetzt schön erwärmt und bist ausgeruht und yippien, dann würde ich wahrscheinlich vom Startblock aus die ersten 100 sehr schnell sein und die zweiten 100 schon ein bisschen zaffern. Und dann würde das rauskommen, denke ich.
Na gut, das heißt also eigentlich müssten wir mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob die dieses Jahr in München stattfinden, aber... Also ich habe das gar nicht so auf dem Schirm, aber eigentlich wäre das ja cool, wenn das auch mal irgendwann langfristig für Amateure geöffnet werden würde.
Ja, müsste man gucken, wie es organisatorisch funktioniert. Auf jeden Fall spannend. Ich hatte dir neulich mal irgendeinen Artikel weitergeleitet oder war es ein Video, weil ich komme nämlich gerade drauf, wenn es um Schwimmen geht. Und zwar ging es da um diesen Eisschnellläufer. Hast du dir das zufälligerweise mal reingezogen? Dieser, der ist Olympiasieger in 5 Kilometer und 10 Kilometer geworden und war meines Erachtens auch ein Schwede oder Norweger. Irgendwas Nordisches auf jeden Fall. Wie der trainiert hat. Falls du es jetzt nicht direkt auf dem Schirm hast oder auch die, die uns zuhören. Der hat sein Trainingsjahr eingeteilt in ganz radikale Blöcke. Es gab ein Grundlagentraining. Danach gab es ein Schwellentraining und danach gab es ein spezifisches Training. Und der, also ich will jetzt nicht alles im Detail, es war ein ganz krasses Training, was der gemacht hat, ganz viel Umfang, ganz verrückt. Auch der Nebeneffekt, dass der nur Montag bis Freitag trainiert hat, weil er Wochenende frei haben wollte, weil er auch mal feiern gehen will. Das war auch sehr, sehr witzig. Auf jeden Fall die Quintessenz ist, er meinte, spezifisches Training auf dem Eis sieht bei ihm so aus, dass er nur das erforderliche Race Pace am Ende trainiert und nicht langsamer. Denn er hat für sich ermittelt, du musst die Runden in 30 Sekunden laufen, wenn du 10.000 Meter Weltmeister werden willst oder Olympiasieger. Also hat er sich auf dem Fahrrad aufgewärmt und ist nur mit Schlittschuhen aufs Eis, um 30 Sekunden Runden zu laufen. Also extremst spezifisch. Er hat keinen irgendwie, ich mache jetzt mal eine Stunde einfach nur GA auf dem Eis und rutscht da mal ein bisschen im Kreis rum. Da war er der Meinung, dann läuft man eine falsche Technik und gewöhnt sich da ein falsches Muster an, macht er nicht, nur spezifisch. Und dann habe ich mir überlegt, ja, das ist ungefähr der Ansatz, den ich auch hin und wieder mal aufs Schwimmen übernehme. Ja, dass ich mir sage, dass Ausdauertraining, die metabolischen Voraussetzungen, die mache ich ja beim Radfahren und beim Laufen viel. Ja, dass ich auch ruhig, lang und langsam, Fettstoffwechsel und so weiter. Oder mal hier VO2 Max Sachen, hochintensiv, um da den im Energiebereich zu trainieren. Und wenn ich schwimmen gehe, könnte ich mich ja eigentlich darauf konzentrieren, das, was in der Wettkampfleistung erforderlich sein wird, also meinetwegen 1,20 auf 100 Meter, um am Ende 20 Minuten auf 1500 zu schwimmen, dass ich nur noch spezifische Serien mache.
Ja, also macht teilweise halt schon Sinn. Und viele Triathleten, würde ich auch sagen, machen das auch schon so indirekt. Also gestern habe ich auch Flora Duffy gesehen. Also die ist ja echt gut auf der Kurzdistanz. Aber im Endeffekt ist sie gestern 30 mal 100 Paddles geschwommen. Mit Pullboy, das, was du sagst, alles im Bereich zwischen 1,19 und 1,22 auf 1,35 ab.
Okay, also die hat dann noch eine super kurze Pause dazu. Das würde ich mir vielleicht anfangs dann ein bisschen länger gönnen, die Pause, einfach um das durchzuhalten. Aber so 50er, 100er, vielleicht auch mal eine 200er Serie im gezielten Race Pace. Ja, und das müsstest du dann entwickeln, dass du Richtung Wettkampfsaison auch vielleicht längere Abschnitte in dem gewünschten Tempo dann durchhältst, um das einfach zu trainieren. Und gerade wenn man jetzt eh schon das Wintertraining im Schwimmen verpasst hat, könnte man ja so einsetzen und das dann quasi über die Gewaltspirale wieder rausholen. Aber ich glaube, dass das durchaus Sinn macht, weil im Schwimmen ist es tatsächlich der Fall, wenn du langsam schwimmst, im Sinne von wirklich ruhiges Grundlagentraining, dann schwimmst du in eine andere Wasserlage und hast ein anderes Hebelverhältnis und bewegst dich komplett anders durchs Wasser. Ja, und das ist ja, wenn man diese Argumentation nachvollzieht, dann ist da was dran, dass man sagt, man sollte sich nur in der Wasserlage und in dem Tempo bewegen, was man am Ende auch abliefern will und sich dort wohlfühlen.
Was ich im Thema Schwimmen auch triathlonspezifisch, ich weiß jetzt nicht, ob das im Amateurbereich so wichtig ist, aber was ich jetzt sehr interessant fand und wo ich jetzt auch echt nochmal versuche, stärker dran zu arbeiten, also ist jetzt vielleicht nicht unbedingt essentiell für einen Ironman, aber auch für die 70-3-Distanz, ist aus einem Interview mit Daniel Unger, wo es um DTU-Schwimmen ging und Kurzdistanz-Schwimmen. Da war es so quasi, ich glaube, dass ich weiß gar nicht, wo es ging, da ging es halt primär um den Beinschlag und dass der halt Athleten haben, die relativ einen guten Start haben und dann auch mitschwimmen können, aber zum Beispiel halt einen Johannes Vogel eher das Feld von, sag ich mal, von der Mitte dann anführt und dass sie jetzt bei der Kurzdistanz ja so GPS-Daten bekommen von ihren Athleten und dadurch die Rennen dann im Nachhinein auswerten können, wo der Athlet sich zu welchem Zeitpunkt im Feld befunden hat. Und da ging es halt um Vincent Lewis, ja wahrscheinlich unser Fabelschwimmer im Triathlon neben Richard Wager. Und quasi da ging es darum, dass er oder dass sie versucht haben, seinen Beinschlag zu analysieren. Und dass er auf den ersten 200 Metern im Triathlon Rennen, wenn es um Start geht, einen 6er bis 8er Beinschlag hat und richtig Ballett macht. Und danach halt auf einen Einer- oder Zweier-Beinschlag wechselt. Und einfach dann, um in der Gruppe halt zu cruisen, ging es quasi um Energieverbrauch der Beinmuskulatur und so weiter. Und das ist ja zum Beispiel immer so ein Thema, Beine schwimmen für Triathleten, dass man einfach sich diese Fähigkeiten ja mitnimmt. Und ähnlich war auch, was Mika mir irgendwie zum Beispiel erzählt hatte, dass er ja immer noch Bundesliga macht. Und dass sein Trainer ihn wohl am Start in St. George in der Dunkelheit einfach daran erkannt hat, dass er quasi so mit breiten Armen da steht, wie ein Kurzdistanzstartler und nicht wie ein Langdistanzler, der so sagt, okay, jetzt geht mal der Tag los, sondern dass er irgendwie so vor dem Start schon voller Adrenalin war on fire. Und dass man sich dieses, sage ich mal, die ersten ein, zwei Minuten richtig durchziehen, dass man sich das so ein bisschen wiederholt, weil das auch auf der Langdistanz und jetzt vor allen Dingen mit den PTO-Rennen, die kommen, immer wichtiger werden wird.
Das ist eine Fähigkeit, die du haben musst, ja. Du musst da quasi dich platzieren. Und genauso wie du es jetzt beschrieben hast von Vincent Louis, genauso macht man es ja auch. Ja? Man geht ja auch mit vollem Körpereinsatz ran an die ersten 100, 200 Meter. Und wenn man sich dann platziert hat und merkt, ja, oh, ich bin Top 5, das ist eine gute Position, ja, dann geht man auf diesen entspannteren Schleppschlag über und haut sich lieber irgendwo hinten an die Füße dran, wenn man das natürlich nicht 1500 durchziehen kann, ne? Dieses All-In, logisch. Aber ich bin auch Fan davon, das zu trainieren, vor allem Beine separiert zu trainieren, weil das ist super gut auch für die Wasserlage. Ja, das unterschätzen immer viele Triathleten, weil durchs Beine schwimmen, wenn du das mit einem Brett vorne isoliert machst, lernst du halt, dass die Beine sich oben an der Wasseroberfläche zu befinden haben und nicht beim Gesamtschwimmen dann absacken und Richtung Boden fallen, weil das ist das, was langsam macht. Ja, du musst Becken hoch haben und du musst die Beine hoch haben. Das muss alles auf dem Wasser liegen und nicht im Wasser stehen, weil das bremst ja nur. Ja, deswegen Beine schwimmen, tempospezifik, hohes Tempo im Schwimmen, lieber Intervalle als Dauerschwimmen. Das wäre so mein Fazit.
Genau. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt haben wir ja schon ganz schön überzogen wieder, ne? Also nach den letzten beiden kurzen Folgen.
Ja, und vor allem, was für eine Reise.
Ja.
Über Frank Schauer zum Kurzstreckenschwimmen. Alter Schwede. Da haben wir mal alles abgedeckt heute, ne?
Haben wir mal alles dabei. Mal schauen, wer es so bis zum Ende durchhält. Wir freuen uns auf alle Fälle, auf alle Kommentare dazu. Verfolgt uns weiter.
Genau. Und ja, dann wünsche ich dir erstmal eine gute, stabile Trainingswoche. Ab wann wird's richtig scharf? Wann hast du Ruhe morgen noch entspannt oder geht's morgen schon scharf?
Morgen geht's los. Ab morgen geht der nächste Block los.
Morgen geht's
16
los.
Tage, also im Endeffekt 4x3-1.
4x3-1. Wir sehen dich in unserem Strava-Club Aloha Kalle. Und mal sehen, ob es dir gelingt, dort die Spitzenposition zu verteidigen. Ja? Also da sind andere ja auch sehr fleißig und sehr emsig. Da geht's ab. Schaut bitte alle mal rein. Ach so, und was wir auch mal wieder ansagen sollen und dürfen, ist abonnieren und bewerten, gut bewerten bitte auf da, wo ihr uns hört. Bitte machen.
Okay, alles klar. Also auch von mir bitte nochmal den Daumen hoch und 5 Sterne da lassen. Bei Spotify und wenn ihr woanders hört, trotzdem auch. Und dann gibt es nächste Woche nochmal ein Update aus Südafrika.
Ganz genau. Dann ziehen wir nochmal genau eine Linie, wann die 40 Stunden fallen.
Genau. So
nein, wir machen jetzt hier nicht künstlichen Druck. Ihr macht schon gutes Training. Das wird schon werden.
Genau, in dem Sinne, Aloha Konrad, gutes Wintertraining in Deutschland. Weiterhin gute Genesung mit dem Nerv.
Jo. Danke, ich ziehe mich warm an.
Und Aloha.
Aloha, Kalle.